Das Thema Nachfolge ist ja so gerade das Thema, was uns auch so schon die letzten Wochen dann bewegt. Und Nachfolge ist ja für uns immer Nachfolge Jesu. Wir hatten ja dann damit angefangen, dass der Mensch und das, was also eine Sache, die den Menschen zum Menschen macht, der aufrechte Gang ist. Und das hat etwas damit zu tun, sagt man, dass der Mensch gen Himmel blicken kann. Die Tiere sind die, die eigentlich dann schwerpunktmäßig auf die Erde blicken, aber der Mensch soll den Blick heben. Und da hatten wir Hesekiel, der von Gott gehört hat, er soll sein Blick heben, weil Gott will mit ihm reden. Und als er dann mit ihm geredet hat, so beschreibt Hesekiel es, da kam Leben in ihm, da kam Geist in ihm. Die Dramatik wird so ein bisschen sichtbar auch oder spürbar, wenn man sich nochmal mit der Geschichte von Kain und Abel beschäftigt. Das hatten wir ja dann auch gemacht, wo Gott auch zu ihm sagt, Mensch Kain, warum senkst du finster deinen Blick? Die Sünde steht vor deiner Tür. Erhebe deinen Blick, damit du über sie herrschen kannst. Damit du über das, was auch böse ist im Leben, damit du darüber herrschen kannst. Und das ist so all das, was mit dem aufrechten Gang dann auch verbunden wird. Dazu gehört dann, und das war ja dann der nächste Schritt, dass ein aufrechter Gang auch dazu führen soll, dass wir ein aufrichtiges Leben leben. Also es ist nicht nur eben etwas, was äußerlich dann geschieht, sondern das, was äußerlich geschieht, ist auch etwas, was in uns und mit uns, unserem Leben eine Ausrichtung geben möchte. Und das ist ja auch eine wichtige Geschichte, denn dieses aufrichtige Leben ist nochmal die besondere Auseinandersetzung auch mit dem, was uns am Bösen begegnet. Und aufrichtiges Leben ist eben so der Versuch, dem Bösen auch zu begegnen, aber nicht mit Bösem, sondern mit Gutem. Und dann hatten wir den Sonntag darauf uns beschäftigt mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings, also mit der Auswirkung, die dann auch ja, mal eine kleine Reaktion, ein im Endeffekt kleines Verhalten dann haben kann, wenn ich zum Beispiel einen Busfahrer ermahne, sich so meiner Qualität des Autofahrens anzugleichen und nicht so zu fahren. Und dann hatte ich ja erzählt, was daraus werden kann. Also ich kriege immer wieder auch kurz noch Nachrichten von Leuten, die dann die Predigt hören, dass sie auch noch so ein Schmetterling haben wollen. Also wenn von euch noch jemand da ist, es gibt noch welche, also meldet euch. Der Mensch in der Auseinandersetzung mit dem Bösen. Aber wie passiert das in dieser Welt? Wie kann ich das leben? Natürlich auf der einen Seite ist das, was uns Richtschnur ist und Richtung vorgibt, das, was uns in der Bibel offenbart ist, das, was uns in Jesus Christus offenbart ist. Denn er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. So war das in früheren Zeiten, dass dass Wahrheit immer etwas war, was offenbart wurde, was sich offenbart hat uns. Dann schon alttestamentlich, aber dann auch neutestamentlich. Und das ist heute eben in unserer Zeit ganz anders. Denn das, was wahr ist, das wird heute wissenschaftlich begründet. Und wir haben ja dann, das haben wir auch im Gottesdienst, in der Bibelstunde dann nochmal so ein bisschen verhandelt, wir haben ja dann versucht, ich sag mal, dieser wissenschaftlichen Entwicklung einfach die Bibel entgegenzuhalten und haben irgendwann gemerkt, oh, das ist ja echt, echt schwierig. Dann haben wir ja an dem Sonntag an Kant uns erinnert, der ja sagt, die Aufklärung, das ist der Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit des Menschen. Eine sehr wesentliche Entwicklung oder ein sehr wesentlicher Punkt in der Entwicklungsgeschichte des Menschen und für mich auch etwas, was auch zum geistlichen Leben dazugehört, eben rauszukriegen, wie verstehe ich die Welt? Und die verstehe ich über das, was Wissenschaft und was Erkenntnis in der Wissenschaft uns dann vermittelt. Und wie verstehe ich den Menschen? Und da, also nicht von seiner Funktionalität her, sondern von seinem Sein her, von seiner Beauftragung her. Und da brauche ich die Offenbarung. Und man darf nicht das eine gegen das andere irgendwie kämpfen lassen. Das ist vollkommen Quatsch. Zur Aufklärung gehört aber dann auch noch das Thema industrielle Revolution. Nur so als kurzer Gedanke, denn Aufklärung und industrielle Revolution, die haben etwas mit uns Menschen gemacht. Aufklärung heißt ja, Kant hat es ja gesagt, die selbstverschuldete Unmündigkeit. Es liegt an dir selbst, dich aus dieser Unmündigkeit zu befreien. Habe den Mut, selber zu denken, habe den Mut, dich deiner eigenen Gedankenkraft dann auch zu bemächtigen. Also Aufklärung hat eben viel damit zu tun, dass der Mensch herausgefordert ist, mach es doch selber. Und die industrielle Revolution, das war eben so die Entwicklung, wo wir das Leben immer mehr beschleunigt haben. Also wir sind ja dann aus dieser Struktur des Werden und Vergehens von Ackerbau und Viehzucht, haben wir uns so ein bisschen rausentwickelt oder wegentwickelt. Und es geht darum, der Mensch kann es machen. Er lebt nicht mehr von den Früchten seiner Arbeit, die im großen oder in einem nicht unwichtigen Teil auch von ihm gar nicht beeinflusst werden können. Er lebt nicht mehr von den Früchten seiner Arbeit, sondern er schafft Produkte. Und ist dazu verdonnert, da immer besser und immer schneller und immer mehr diese Produkte herzustellen. Das gehört auch so ein bisschen eben zu unserem System. Und das ist etwas, was den Menschen auch heute ausmacht. Also es lohnt sich sehr, über diese beiden Punkte, eben Aufklärung, damit zusammen auch Religionskritik und industrielle Revolution mal drüber nachzudenken. Weil das ist das, was uns heute erstmal bestimmt und prägt. Und dass wir immer mehr an so einen Punkt kommen, wo wir als Menschen irgendwie überfordert und überlastet sind, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir in diesem, ja, man könnte jetzt sagen, Hamsterrad leben, was wir selber antreiben, aber am Ende dann eben nichts mehr finden, wo uns noch anderes dann auch begegnet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer mehr Menschen erleben ja das so, dass sie von dem, was das Leben mit sich bringt, auch an Anforderungen, dass sie da einfach überfordert sind. Und immer mehr, auch immer mehr junge Menschen kommen an so einen Punkt, wo sie nicht mehr können und wo sie auch nicht mehr wollen. Das ist ja so eine Auseinandersetzung, die wir heute haben und wo dann die Alten sagen, ja, hier müssen wir wieder ein bisschen mehr arbeiten, mal lochen und. Aber die jungen Leute sagen, nee, weil sie vielleicht etwas entdeckt haben. Eine Spannung, in der wir gerade stehen. Die Welt, in der wir leben, die nur bestimmt ist von Vernunft und von Aufklärung und von industrieller Revolution, ist eine Welt, die am Ende den Menschen kaputt macht. Er braucht ein Gegengewicht. Er braucht etwas, weil er im Wesen einfach mehr ist als das Produkt seines Schaffens und seines Denkens. Der Mensch, so wird das auch gesagt, ist eben ein Resonanzkörper. Und das heißt, dass der Mensch, der so ein Resonanzkörper ist, eben ein Mensch ist, der die Schwingungen auch aufnimmt. Und wenn du den ganzen Tag nur hörst, mach es selber, mach es schneller, werde besser, Selbstoptimierung und, dann beginnt das in ihn auch zu schwingen und diese Schwingungen machen ihn krank und machen ihn kaputt. Der Mensch besteht ja so, also als Baby noch ein bisschen mehr, aber ungefähr aus 60% Wasser. Und da merken wir ja auch, also dass so Wasser ja die Schwingung aufnimmt. Und wir nehmen die Schwingung auf, die in dieser Welt dann uns umgeben. Und heute soll es eben um etwas gehen, an dem Sonntag Rogate, wo wir mal nochmal kurz über das, wo wir nochmal darüber nachdenken, was das eigentlich ist mit dem Gebet. Und die Gefahr, die darin besteht, ist, dass wir das Gebet, also was ja sein Ursprung und sein Wesen in der offenbarten Wahrheit haben, dass wir das Gebet nehmen und auch zu einem Teil dieser anderen Wirklichkeit, mache selbst, mach mehr, mach schneller, werden lassen. Und dann kann das Gebet eben genau etwas sein, was den Menschen krank macht, was den Menschen kaputt macht. Also von daher ist es wichtig, eben auch darüber nachzudenken, was das eigentlich ist mit dem Gebet. Und Resonanz heißt ja, dass in mir etwas widerhallt. Steffen hat uns ja dieses Gedicht gelesen, auch wo es um den Musiker geht, der, wenn er aufhört zu üben, dann sehr schnell das auch Auswirkungen hat. Zuerst merkt er selber es, später merken die anderen es auch. Und genauso beim Beten. Warum ist das so? Weil der liebe Gott dann sagt, du hast zu wenig gebetet, du musst mehr, du musst intensiver. Dann ist das wieder diese Geschichte, mach es selbst, mach mehr, mach es besser. Wenn das Gebet ist, dann wird es schwierig. Und Steffen hat es ja vorgelesen in diesen Versen, wenn ich aufhöre zu beten, dann merkt es erst Gott, dann merke ich es, dann merken es die anderen. Aber was denn? Also wieder mehr beten? Ja, aber auch nein. Also der Mensch ist ein Resonanzkörper. Und die Frage ist, was beginnt eigentlich in dir zu schwingen? Was für Resonanzen werden eigentlich angesprochen so in deinem Leben? Wir alle als Resonanzkörper haben ja so eine bestimmte Form, einen bestimmten Hintergrund. Und wenn bestimmte Töne in dieser Welt angeschlagen werden, dann beginnt in uns bestimmte Schwingungen uns zu prägen und zu bestimmen. Das ist etwas, was unserer Kultur ja irgendwie fremd ist. Und wir haben da nicht so viel mit zu tun, aber ihr dürft jetzt einmal kurz eintauchen in eine andere, nein, nicht andere Wirklichkeit, das ist ja Quatsch, aber in eine andere Weise, sich als Resonanzkörper zu erfahren. Und ihr dürft euch dann noch, wenn ihr das noch mehr könnt, ein bisschen zurücklehnen und die Augen schließen und einfach mal wahrnehmen, was bei euch so anfängt zu schwingen. Bei dem einen oder anderen kann das erstmal sein, gehört auch dazu. Aber versucht mal, so auf das zu achten, was in euch anfängt zu schwingen und zu klingen. Wer mag, kann die Augen schließen. Man sagt uns ja, dass vom Ursprung her noch ein Rauschen, ein Ton in der Atmosphäre wahrzunehmen ist, der uns zurückbringt zu dem hin, was dem Menschen auch ursprünglich ist. Wir leben in einer Welt, die ja voll ist von Tönen und von Geräuschen und auch von Lärm. Ich merke für mich immer wieder so, dass ich in dieser Herausforderung stehe, auch einfach diese Momente der Stille und der Ruhe zu haben. Um einfach wahrzunehmen, was eigentlich klingt um mich herum, aber auch in mir. Wenn Jesus über das Beten redet, wir haben es ja gerade in der Lesung gehört, dann sagt er zuerst, macht es nicht so wie die Heuchler und macht es nicht so wie die Heiden. Das sind die beiden Varianten, die Heuchler und die Heiden. Die Heuchler, das sind die Frommen, die benutzen das Gebet, um darin deutlich zu machen, wie nah sie Gott sind, wie ernst sie es mit ihrer Religiosität meinen. Und Jesus sagt, so macht das nicht. Weil das Gebet ist nicht dazu da, dass du da etwas produzierst und zum Ausdruck bringst. Das ist nicht das, was Gebet meint. Die Heuchler, die machen es so. Und dann gibt es aber auch noch die Heiden, die beten. Und natürlich, Gebet gibt es in allen Religionen, gibt es im Endeffekt in allen Ismen. Und da hat er so die griechisch-römische Götterwelt vor Augen. Und er sagt, und so ist das bei den Heiden, sie müssen durchdringen mit ihrer Bitte. Sie müssen durchdringen mit ihrer Botschaft. Sie müssen die Gottheiten bewegen, dieses oder jenes zu tun. Auch ein Phänomen, was uralt ist. Das war immer die Auseinandersetzung Israels mit den Baalspriestern. Wenn du es richtig machst, wenn du durchkommst, wenn du die richtigen Beziehungen hast, dann funktioniert es. Dann bewegst du die Gottheit. Wenn du das richtige Opfer bringst, dann ist nichts anderes als das, was Offenbarung von Wahrheit ist, das hineingetragen wird ins Verständnis von Wahrheit. Du musst es richtig machen. Du musst mehr machen. Und dann? Und Jesus sagt, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich hinstellen. Macht es nicht so wie die Heiden, die meinen, eben durch ihre Gebete eben die Gottheiten bewegen zu können. So macht es nicht. Sondern, wenn du betest, sagt Jesus, dann zieh dich erstmal zurück in dein Kämmerlein. Und mach dir keinen Stress, dein Vater im Himmel weiß, was du brauchst. Mach dir keinen Stress, er weiß, was du brauchst. Du kannst natürlich sagen, okay, vielleicht ist es besser, es nochmal zu sagen, mach das. Aber Jesus sagt, da mach dir keine Sorgen drum, dein Vater im Himmel weiß, was du brauchst. Sondern er sagt, zieh dich zurück in dein Kämmerlein und das ist das Innere des Menschen und dort fang an zu beten. Dort fang an und der Apostel Paulus hat das dann später mal den Thessalonichern geschrieben, als er ihnen auch etwas mitgeben wollte in Bezug aufs Gebet und das ist schon spannend. Und er sagt am Anfang, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Böse vergelte. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Und das ist erstmal auch eben die Herausforderung, vor der wir stehen. Jetzt geht es mir nicht darum, irgendwie so ein Diabolus da an die Wand zu malen oder so. Aber es geht in dieser Welt auch bei dem aufrichtigen Leben eben darum, was bestimmt mich, was setzt mich in Schwingung und was bringt es in mir zum Schwingen. Und da stehen wir immer vor dieser Herausforderung, dass wir dem Bösen mit Bösem begegnen, dass wir dem Destruktiven mit Destruktivem begegnen. Und da sagt Paulus den Thessalonichern, seht zu, dass das nicht passiert. Und das ist dann kein Akt der menschlichen Leistung, dass er sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und versuche darüber nachzudenken, meinetwegen auch zu meditieren und dann das Richtige zu machen. Nein, da wird Paulus und wird Jesus höchstwahrscheinlich auch sagen, das schaffst du sowieso nicht. Weil die Frage ist nicht, was du willst und dann was du tust, sondern die Frage ist am Ende, und das hatten wir auch, was ist eigentlich das, was das Wollen in mir bestimmt? Ja, wir können tun, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Und wenn wir, sag mal, dem Bösen begegnen wollen, mit Bösen, ich reduziere das jetzt mal so auf diese Formel, dann tun wir das, weil in uns diese Schwingung entsteht. Und dem setzt Paulus etwas entgegen bei den Thessalonichern und sagt, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Seid alle Zeit fröhlich und betet ohne Unterlass, sei dankbar in allem. auch immer und alles, wie, sag mal, in dieser Wirklichkeit, wo es auf mein Denken und auf mein Handeln dann am Ende ankommt. Der Apostel Paulus erzählt den Thessalonichern etwas davon, dass sie alle Zeit beten sollen. Ich weiß nicht, wer von euch so dieses Level schon erreicht hat. Aber wer darüber mal nachdenkt und ehrlich ist, wird sagen, nee, geht doch nicht. Geht doch nicht. Ich kann nicht alle Zeit beten. Und wenn Paulus darüber spricht, und er hat ja hier eine Auflistung, die schon anspruchsvoll ist, alle Zeit dem Guten nachjagen, alle Zeit fröhlich sein, ohne Unterlass zu beten und in allem dankbar zu sein, dann ist das schon etwas, ja, wer sich das zu Herzen nimmt und sagt, so muss ich handeln, der wird krank werden, den macht der Glaube krank. Weil es ist ja nicht nochmal ein auf das, was der Mensch schafft und schaffen kann in dieser Welt, nochmal ein Draufsetzen in Bezug auf das geistliche Leben. Das macht krank und dabei wirst du krank, weil dich das überfordert. Nein, was der Apostel Paulus beschreibt, ist diese Wirklichkeit, dass Beten etwas ist, dass ich, wie bei so einem Resonanzkörper eben, etwas aufnehme von den Schwingungen in dieser Welt, die vorhanden sind, die ich nicht selber erzeuge. Und das ist die große Herausforderung, auch für unser Leben. Ob man einen Weg findet, dann diese Schwingungen dann auch wahrzunehmen, und das ist natürlich, hat nichts mit einer Klangschale zu tun, das macht nur deutlich, was irgendwie in mir schwingt, und da kann man auch viel bei lesen, aber die eigentliche Schwingung in unserem Leben ist ja nochmal eine ganz andere. Und wenn Paulus darüber spricht, dass wir alle Zeit beten sollen, dann meint er ja nicht, dass ich stets und ständig dem lieben Gott erzähle, wo der Schuh drückt, was er zu tun hat und. Gebet ist eben in unserer Wirklichkeit sehr oft einfach nochmal zu etwas geworden, was wir in diese Wirklichkeit hineingepackt haben und sagen, okay, wenn wir mehr beten, weil viel hilft viel, dann kommt der liebe Gott auch und segnet. Dann kommt der liebe Gott auch und schenkt mir eine Arbeit. Dann kommt der liebe Gott auch und schenkt mir eine bezahlbare Wohnung. Dann kommt der liebe Gott auch und segnet. Tja, in meinem eigenen Leben und in der Seelsorge erlebe ich es anders. Nein, manchmal erlebt man so einen Segen und manchmal steht man davor und wartet und wartet und wartet. Mehr beten. Nein, das, was der Apostel Paulus meint, ist so, ich sag mal, eine Form des Andersbeten, und man nennt es im Herzensgebet. Dieses Herzensgebet, das ist etwas, was die alten Wüstenväter entwickelt haben. Und die Wüstenväter, es geht eben zurück eigentlich bis ins 2., 3. Jahrhundert, da fing das so ein bisschen an, aber der erste Wüstenvater, der erste Mönch, das war ein Ägypter, Antonius. Lebte so Ende 3., Anfang 4. Jahrhundert oder Mitte 4. Jahrhundert. Und dieser Antonius war ein frommer Mann, und seine Eltern waren auch fromm, und sie sind als Bauersleute sehr reich geworden. Und als sie dann starben, dann war er in der Kirche und hörte dieses Wort: Verschenke alles, was du hast, und gib es den Armen und folge mir nach. Das fing an, in seinem Leben so zu klingen. Gib das, was du hast, den Armen und folge mir nach. Und Antonius folgte dieser Schwingung. Er gab eben das, was er hatte, hin, also fast alles, und wurde dann Eremit, ging in die Wüste und zog sich zurück in die Stille. Ging in die Wüste, um dort etwas dann zu leben und um dort etwas zu erleben. In der Kirchengeschichte, also Antonius wird schon hochgeschätzt, in der Kirchengeschichte wird das manchmal so eben beschrieben, ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt hier, dass ohne diesen Antonius es nach menschlichen Ermessen, aber höchstwahrscheinlich das Christentum nicht mehr geben würde. Denn in der Zeit des Antonius hat sich in der Kirche auch viel gewandelt. Kirche wurde auf einmal mächtig. Durch die konstantinische Wende, dann Anfang, also 325, Anfang des 4. Jahrhunderts, bekam die Kirche eine andere Stellung. Antonius hat noch die Christenverfolgung auch erlebt, aber auf einmal wurde die Kirche mächtig und sie bekam nicht mehr gesagt, was sie zu tun hat, sondern sie konnte anfangen zu sagen, was der Mensch zu tun hat. Kirche wurde mächtig, wurde reich und vor allem einflussreich. Und das war ein Weg, nur zu verständlich, den die Männer und Frauen damals natürlich ergriffen haben, weil sie darin Segen entdeckt haben. Jetzt ist der Herr auf unserer Seite. Jetzt können wir die Welt verändern. Und das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Aber wenn man sich dann diese Geschichte von Kirche anschaut, dann wird man entdecken, dass daraus viel auch an Negativen, an Destruktiven, an Bösen hervorgegangen ist. Die Kirche hat in diese Welt hinein, und nicht nur die bösen Katholiken oder die merkwürdigen Evangelischen, auch wir haben in diese Welt viel Böses hineingetragen, weil wir ein Prinzip übernommen haben oder übernehmen, was eben nicht diesem Prinzip der offenbarten Wahrheit entspricht. Diese Woche war ein Mann hier, der hat einen Kiezgarten gemietet und der hat einen orthodoxen Hintergrund. Und die orthodoxe Kirche, auch katholische Kirche, ist ja eine Kirche, die dann nochmal versucht, die Wahrheit des Glaubens durch einen besonderen Glanz irgendwie auszudrücken. Also der barocke Baustil kommt ja dann später, aber der barocke Baustil wurde von den Jesuiten erfunden und das ist der in Stein gehauene Gegenreformation. Wir zeigen den Evangelien jetzt nochmal. Also im Jugendgottesdienst hätte ich jetzt was gesagt, das kann ich hier nicht sagen, aber es geht darum, dass wir die Mächtigeren sind, ich nenne es mal so. Wir haben mehr Potenz, wir können mehr. Und dieser Mann war hier und guckte sich dann auch ein bisschen um und sagte dann, das gefällt mir bei euch, dass es hier bei euch so wenig Gold gibt, dass es hier alles so bescheiden ist. Ja, ich sag, weil wir sind da in der Erkenntnis schon ein bisschen weiter. Wir wissen ein bisschen genauer, was der Herr Jesus will und wie er es gemeint hat. Deswegen gibt es bei uns hier nicht so viel Gold. Dann guckt er mich an und sagt, wirklich? Ich sage, nee, es liegt daran, dass wir kein Geld haben, deswegen. Kirche wurde mächtig, wurde einflussreich und konnte sagen, wie es läuft. Und war von da an immer in der Gefahr, das Eigentliche des Glaubens, was uns offenbart ist, was den Menschen ausmacht, dann eben zu vergessen, zu verlernen. Und Antonius irgendwie, der muss vom Geist geführt gewesen sein, ging in die Wüste, um ein Gegenprogramm zu leben. Um als Eremit zu leben und zu sagen, nein, das Eigentliche des Lebens für den Menschen ist das, was er nicht machen kann. Ist nicht der Klang, den er erzeugt mit viel Brimborium und noch größeren Kapellen, also Musikkapellen und. Das Eigentliche, was das menschliche Leben ausmacht von der Offenbarung Gottes her, ist der Klang, der durch diese Welt geht, des Evangeliums. Und das nehme ich nicht in der Stadt auf. Das nehme ich nicht im Getöse dieser Welt auf, sondern das nehme ich auf, indem ich mich zurückziehe, um zu hören, um wahrzunehmen, um auf einmal auch vielleicht etwas zu entdecken, was mir erstmal fremd ist und ich sage, aber beim näheren Wahrnehmen merke ich, dass diese Resonanz in mir etwas zum Klingen bringt, was mir gut tut und was der Welt gut tut. Und darum geht's. So einen Weg und diesen Weg zu gehen. Und St. Antonius hat uns diesen Weg aufgezeigt und ist ihn vorangegangen. Und dieses Herzensgebet ist ein ganz einfaches Gebet. Und in diesem einfachen Gebet kann ich auch lernen, immerwährend zu beten. Und ich vermute mal, der eine oder andere, vielleicht sogar alle kennen es ja, aber wir beten zu wenig. Dieses Herzensgebet lautet: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und die Mönche und Moniaden haben sich angewöhnt, das mit ihrem Atem zu verbinden, weil der Atem ist ja, ich sag mal, das, was Gott uns einhaucht, damit wir lebendige Wesen sind. Wir können uns auch ohne diesen Atem bewegen und. Aber die Bibel sagt, dann bist du nicht lebendig. Lebendig wirst du, so wie Hesekiel es gehört hat, wenn du mit Gott sprichst, wenn Gott mit dir spricht, dann kommt der Geist und dann wirst du lebendig. Dann bekommst du eine Kraft, dich mit dem Bösen in dieser Welt auch auseinanderzusetzen auf eine Weise, die dir und dieser Welt und den Menschen guttun wird. Herr Jesus Christus, erbarme dich mein. Und verbunden mit dem Gebet, verbunden mit dem Atem ist es eben, dass man beim Einatmen Herr Jesus Christus betet und beim Ausatmen erbarme dich mein. Und es gibt ja Menschen, die nicht so aus dem Atem gekommen sind, die auch zwischendurch dann noch zwischen den Ein- und Ausatmen ein wenig verweilen. Und die können beten: Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich mein. Und wenn das anfängt, in mir zu klingen, dass der Herr meines Lebens dieser Mann aus Nazareth ist, dem folge ich nach. Wenn das in mir beginnt zu klingen, dann bekommt mein Leben schon einen Kompass und eine Ausrichtung. Denn darum geht es ja, um den Herrn Jesus. Nicht nur um den, naja, komm doch mal vorbei irgendwie, ich wollte mit dir mal gerade über so Probleme reden, was ich habe und könntest du irgendwie, nein, du bist der Herr meines Lebens. Sag du mir etwas zu dem, was das Leben ist und was das Leben meint. Ist es Reichtum? Schön, wer es hat. Ist es Schönheit? Ist es Erfolg? Ist es Gelingen? Nein, wird er sagen, ist es nicht. Beim Einatmen, also das, was ich in mich hineinhole, gebe ich meinem Leben gleich auch eine Richtung. Du bist der Herr meines Lebens. Herr Jesus Christus. Und im Verweilen dann nochmal deutlich zu machen, und das gibt viel Trost auch, du Sohn Gottes, der du Ursprung und Ziel meines Lebens und dieser Welt bist, der du alles in deinen Händen hältst, der du als allmächtiger Gott ohnmächtig in meine Wirklichkeit hineingekommen bist, der nicht 325 gesagt hat, jetzt geht's los und jetzt Gold an die Wände, weil jetzt können wir zeigen, nein. Du, der du Sohn Gottes bist, der es nicht für einen Raub hielt, obwohl er Gott gleich war, zu uns Menschen zu kommen und ganz Mensch zu sein. Der du das ausgehalten hast, meine und unsere Wirklichkeit nicht nur zu begucken, sondern zu erleben und zu erfahren. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Weil das ist das, was diese Welt braucht. Das ist das, was wir Menschen brauchen. Erbarmen. Es gibt unterschiedliche Begriffe dafür. Barmherzigkeit, Gnade, Liebe. Weil Ausdruck von Liebe ist, dass im Moment des Scheiterns der andere bleibt und weiterhin Ja zu mir sagt. Dies Ich liebe euch alle, wie das unterschiedliche Popstars ja immer wieder so rausrufen. Ja, das ist etwas anderes. Eine Liebe, die da ist, wenn es bei mir glänzt, ist etwas anderes. Wahre Liebe erkennt man dort, wo man selber am Ende ist und dann auf einmal sieht, da ist noch jemand an meiner Seite. Unsere Erfahrung in dieser Welt, aber auch in den Gemeinden, ist oft eine andere. Dort, wo wir am Ende sind, sind wir oft allein. Aber die Liebe kann und will nicht allein lassen. Die Liebe ist das, was unser Leben durchdringen und durchschwingen will. Und dann werden wir anfangen, dem Bösen anders zu begegnen. Dann werden wir immer wieder die Kraft bekommen, die Fäuste zu öffnen und dem anderen die geöffnete Hand entgegenzustrecken, die Hand zu schütteln und zu sagen, ich mein's gut. Ich bin unbewaffnet, ich will dir nichts Böses. So eine Lebenshaltung und diese verwandelnde Kraft, das ist eben nicht das, so sehr ich die Aufklärung und auch die industrielle Revolution schätze in Grenzen. Aber Schätze und Liebe, das ist genau das, was diese Form der Offenbarung durch Wissenschaft, durch Erkenntnis, also im Sinne von Verstand eben nicht kann. Aber diese offenbarte Wahrheit unseres Herrn Jesus am Kreuz, die ist in der Lage, in uns genau das entstehen zu lassen. Nicht durch unsere Kraft, sondern indem wir offen werden, das in uns hineinfallen und klingen zu lassen. Was dieser Mann aus Ägypten vor Jahrhunderten entdeckt hat. Und so kann man mit ihm auch beten. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich mein. Und verbinde das in deinem stillen Kämmerlein mit deinem Atem. Und dann wirst du irgendwann merken, wie du alle Zeit betest. Weil solange du auf diesem Erdboden weilst und verweilst, atmest du. Wenn das aufhört, bist du nicht mehr. Darum haben die alten Väter und die Wüstenväter, und es gab auch Mütter, dieses Gebet mit dem Atem verbunden, weil sie wussten, da begegnet mir dieser Klang der Ewigkeit. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Amen.